Ja, ich habe auch gedacht, was stelle ich an, damit mein Schwitzen hier nicht so umsonst ist. Ich nehme Sie mal in einen Gerichtssaal heute Morgen. Dieser Gerichtssaal ist ganz besonders, denn in diesem Gerichtssaal wird Gottes Sohn verurteilt. Und der ist nicht von einfach entstanden, weil er würdig dessen war, sondern weil er einfach nicht passte. Ich möchte ganz kurz vielleicht diesen Moment einleiten, denn wir sind ja im Johannesevangelium unterwegs und ich glaube nicht, dass jeder von uns die Gelegenheit hatte, die Sonntage da zu sein und das zu hören, was unseren Text heute Morgen einleitet. Sie dürfen das sich so vorstellen, dass Jesus auf ein Fest unterwegs ist und bei diesem Fest macht er einen Menschen gesund, der 38 Jahre krank liegt. Und als dieser Mensch dann gesund wird, geht er aufs Fest hinaus und begegnet dort den religiösen Führern. Und diese Führer sagen dann, was machst du eigentlich dort? Du darfst nicht am Sabbat dein Gut tragen. Das funktioniert so nicht. Und die fragten, wer hat das hier bewiesen und oder wer hat dich angewiesen? Und der junge Mann, der da bei frischer Gesundheit steht, der bezieht sich dann auf die Autorität Jesu und sagt, ja, dieser Mensch, der mich gesund gemacht hat, der hat gesagt, steh, nimm dein Bett und geh. Und das habe ich auch gemacht. Und jetzt stehe ich hier vor Ihnen und dann sagten sie, wer ist dieser? Und der hat sich dann, Jesus hat ihn dann angesprochen und wurde schlau draus und er sagte, ja, das war Jesus. Und dann kamen diese Führer zu Jesus und sagen, das geht so nicht, das funktioniert so nicht, das darfst du nicht. Und viel schlimmer war, dass es nicht nur eine Heilung war, es war auch nicht schlimm, dass scheinbar gegen das Sabbatgebot verstoßen worden ist. Nein, schlimm war, dass Jesus gesagt, ich bin Gott. Das ist schlimm. Und das ist auch der Text, Geschwister und Freunde, an dem im Johannesevangelium Jesus permanent verfolgt wird. Also ab hier beginnt die Verfolgung im Text. Wir sind im Kapitel 5 im ziemlich am Ende. Und warum ich das so kurz erklärt habe, weil das ist eine ganze Rede Jesu, die ist leider geteilt, bedingt dadurch, dass wir nur 30 Minuten Predigtdienst haben und nicht Stunde, sonst hätten wir es in ein Paket bringen können, ja. Aber wir sind jetzt in der zweiten Hälfte und das ist auch wirklich zweite Hälfte. Jesus musste sich dort verantworten. Sie haben ihn zur Rede gestellt, wir sind im Kapitel 5 des Johannesevangeliums und Jesus sagt etwas, was ihn nach Menschenweise gar nicht kommen dürfen, aber das ist sein Wesen, das ist seine Art. Er kann gar nicht anders, als davon zu bezeugen. Und er sagt, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, in Vers 17, und ich wirke auch. Darum trachten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Das war die Ursache, warum Jesus ab jetzt an sich verantworten muss. Und Jesus antwortet auch auf diese Beschuldigung. Und da wir den Text, den wir schon letztes Mal studiert haben, nicht nochmal studieren wollen, habe ich einfach nur mal die Zusammenfassung gebracht. Und anschließend kommt dann die Botschaft. Und die Zusammenfassung ist wirklich ganz kurz. Ich werde auch nicht darauf eingehen. Jesus antwortet darauf. Und jetzt müsste es auch irgendwie noch kommen. Aber es kommt nicht. Könnt ihr nachhelfen, Brüder? Ja. Jedenfalls, Jesus antwortet darauf und sagt, ich habe zwei Gründe, warum ich Gott bin, warum ich Gottes Sohn bin. A, das ist der Text vom letzten Mal, ich habe eine besondere Beziehung zum Vater. Ich komme vom Vater und ich habe eine besondere Beziehung zum Vater und deswegen bin ich Gott. Ich bin Gott, weil ich einfach Gottes Werke tue. Ich bin Gott, weil ich Gottes Pläne kenne. Ich bin Gott, weil ich Gottes Kraft habe. Ich bin Gott, sagt Jesus, weil ich Gottes Autorität habe und ich habe auch seine Ehre. Und das ist alles zusammengefasst in dem Text davor. Das werden wir heute nicht studieren. Brüder, ihr müsst mal nachhelfen. Irgendwas klappt hier nicht. Oder gibt es hier einen Aus- und Ausschalter? Bei dem... Bitte was? Ah, die Schliff ist so dunkel. Ja, das ist natürlich ein Ding. Das habe ich selber gemacht, ja. Aber auf dem PC sieht das anders. Aber es wird gleich heller. Ach, da kommt's. Ja, jetzt, ich denke, da kommt nichts, aber da kommt was. gut. Das ist nicht gut angekommen von mir, war nicht so geplant. Aber Fakt ist nur, dass der erste Teil, da sagt Jesus Folgendes, ich bin in einer besonderen Beziehung vom Vater und ich habe seine Autorität. Jesus ist Gott, weil er aus der Beziehung zum Vater das Evangelium bringt und Jesus ist Gott, weil er aus der Beziehung zum Vater heraus auch das Gericht halten wird. Das ist der Text, den er vorher hat. Und der Text, den wir heute lesen werden, das sind die Zeugen Jesu. Also ich habe, als ich das studiert habe zu Hause, habe ich echt gestaunt, dass im Gericht, wo Gottes Sohn verurteilt wird, wo er sich vor Rechenschaft dafür abgeben muss, dass er Menschen heilt, er musste Zeugen aufrufen, die ihm das bescheinigen, dass er Gottes Sohn ist, dass er Gott ist. Und das ist der Text, den wir heute lesen. Ja, Jesus sagt, ich bin Gott, weil ich von mir gezeugt wurde. Danke, Brüder, sehr lieb von euch. Das ist die Predigt vorher. Und jetzt sagt Jesus, ich bin Gott, weil ich Zeugen habe, die genau das sagen. Und ich möchte den Text lesen, das ist der Text ab Vers 31, Kapitel 5, bis Vers 47. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, das er von mir gibt. Er hat zu Johannes geschickt und er hat die Wahrheit bezeugt. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen, sondern ich sage das, damit ihr selig werdet. Er war ein brennendes und scheinendes Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist es, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Name und er nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubt ihr auch mir, denn der von mir geschrieben hat. Wenn ihr aber seinen Schrift nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? In diesem Text sind eine Reihe von Zeugen, die das, genau das bezeugen. Und Jesus sagt, beruht sich auf diese Zeugen und sagt, ich bin Gott, weil das eindeutig von mir bezeugt worden ist. Und ich glaube, wir tun gut daran, als Menschen, als Kinder Gottes, einmal auf diesen Text einzugehen und zu hören, was unser Herr im Gerichtssaal der Menschheit zu sagen hat. Er ist dort und muss sich deswegen verantworten, weil er Gott ist. Er hat nichts Böses getan, er hat einen Menschen geheilt und hat den Anspruch erhoben, Gott zu sein. Und das hat uns Menschheit, ist bei uns Menschheit bitter aufgestoßen. Wir ziehen ihn vor Gericht und sagen, so nicht. Du kannst nicht einfach sagen. Das ist auch heute noch so der Fall. Auch heute ziehen wir Gottes Sohn vor Gericht und klagen ihn an für viele Dinge in unserem Leben, für die er aber nichts zu tun hat oder nicht schuldig ist. Aber dieser Sohn Gottes, den wir verklagen und anklagen, das ist der Sohn Gottes, der für uns die Freiheit am Kreuz von Golgatha gewirkt hat. Und ich glaube, wir tun gut daran, das mal deutlich zu sehen. Also erst einmal in Verse 5, Kapitel 5, Verse 41 bis 31 bis 35 lesen wir, dass er sagt, ich habe Zeugen. Und erstes Mal ist das Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war derjenige, der dem sein Dienst war, sein Auftrag, genau das zu bezeugen. Das Johannes-Evangelium, ich möchte euch bitten, diejenigen, die Bibel haben, mir einfach zu folgen. Das Johannes-Evangelium beginnt genau so. Kapitel 1, Vers 6, ab Vers 6, da zeugt Johannes, es war ein Mensch von Gott gesandt, er hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, das war sein Auftrag, zum Zeugnis. Um von Licht zu zeugen, also von Jesus, damit sie alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, also Johannes, sondern er sollte Zeugen vom Licht. Das war das Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Also im Grunde genommen, Geschwister, wir haben heute im Gerichtssaal unseren Herrn, unseren Gott. Und dieser Gott, Jesus Christus, ist das Licht, durch den alle Menschen erleuchtet werden. Und die Bibel sagt uns hier eindeutig, dass jeder Mensch, auch der Peter Martin, für den wir heute Morgen gebetet haben, auch die Menschen, die gerade im Mutterleib gebildet werden, alle Menschen werden erleuchtet, Gott zu erkennen. Und das ist die gute Nachricht. Und Jesus sagte, von eben diesem Propheten, von dem Täufer, werde ich bezeugt als derjenige, der sagt, ich bin Gott. Und dieser Prophet wurde übrigens auch im Alten Testament sehr deutlich angekündigt. Und dieser Prophet nimmt seinen Dienst zwar und es geht weiter. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht worden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort, also Jesus, ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis, wir sehen hier nochmal, und darauf bezieht sich der Jesus in seinem Gerichtssaal, und sagt, Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fühle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der Erstgeborene, der Gott ist und des Vaters Schoß ist, der hat in uns verkündigt. Es wäre ganz gut, wenn wir an dieser Stelle gemeinsam verstehen, dass wir die Person anklagen, die uns eigentlich den himmlischen Vater vorstellt. Kapitel 1, Vers 16 des Johannes-Evangeliums erklärt uns, es hat keiner Gott gesehen, keiner. Und gerade der von Gott kommt, mit dem stehen wir im Gericht, auch heute noch. Auch heute noch klagen wir ihn für viele Dinge an, für die er nicht schuldig ist. Und das sagt der Johannes sehr eindeutig. Aber er, der Johannes, der war ein gutes Licht, sagt Jesus. Und jetzt gibt selbst im Gericht, selbst Jesus gibt Jesus ein Zeugnis über Johannes und sagt zu den Pharisäern hier, zu den Schriftgelehrten, ihr habt zu Johannes geschickt und hat die Wahrheit bezeugt. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen, sondern ich sage das. Und jetzt kommt's. Selbst im Gericht, in dem Augenblick, wo wir ihn anklagen, sagt Jesus, ich nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, aber das sage ich, damit ihr selig werdet. Geschwister, das ist der Gnade Gottes, dass in dem Gericht, wo wir Gott verurteilen, er für uns Gnade ausspricht, damit wir selig werden. Er hat es gar nicht nötig, sich zu rechtfertigen, aber er erklärt ihn das den Menschen, diesen Menschen, die so sattelfest im Gesetz des Moses sein zu wollen, und sagt, ich sage das euch, damit ihr selig werdet. Wir richten den Sohn Gottes, ohne es wahrzunehmen, dass wir selbst unter dem Gericht der Sünde und der Verdammnis stehen. Und das ist unser Problem. Problem ist, dass wir so sehr mit dem Urteil eines anderen beschäftigt sind, dass wir unser Urteil gar nicht wahrnehmen. Das ist das Problem dieser Menschen hier. Und Jesus sagt das zu ihnen, er möchte sich förmlich warnen und sagen, Freunde, ihr lebt gefährlich. Ja, ich sage das nicht, weil ich ein Zeugnis brauche von Johannes. Aber er war ein brennendes und scheinendes Licht, er aber wollte eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Und mehr wolltet ihr dort nicht. Und das ist die traurige Geschichte, dass wir nur das gute Leben für jetzt und hier abgreifen wollen, aber mehr wollen wir nicht. Jesus sagt, der erste Zeuge, der das sagt, dass ich ein Gott bin, das ist Johannes. Und dieser Johannes hat einen Dienst hinterlassen. Dieser Dienst war sehr deutlich und sehr stark vertreten. Johannes, der Täufer, ist übrigens der größte Prophet des Alten Testamentes, weil er vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist ausgestattet worden ist. Und das haben die anderen Propheten nicht gehabt. Der war der Wegbereiter Jesu Christi. Und dann geht Jesus weiter in seinem Text, in seiner Rede, in seiner Antwort und sagt, meine Werke bezeugen von mir. Ja, wenn er später in dem Evangelium sagen wird, wenn er mir schon meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt doch meinen Werken das, was ich tue. Und das ist ja bei uns im Leben so praktisch. Mir muss keiner sagen, ob er Musiker ist oder nicht. Wenn er spielt, verstehe ich das schon. Mir muss keiner sagen, ob er Maurer ist oder nicht. Wenn er Wände mauert, dann sehe ich, dass er ein Maurer ist. Das ist so einleuchtend, so klar. Und die Werke, die Gott getan hat, die Jesus getan hat, die waren Werke, die nur er machen konnte. Meine Werke bezeugen von mir, sagt er. Und das sehen wir auch, die Hochzeit zu Kana zum Beispiel. Das ist das erste Wunder, das Jesus getan hat. Da hat er das Wasser zu Wein bereitet. Übrigens, wenn wir uns erinnern an die 10 Plagen, was passierte bei der ersten Plage? Da wurde Wasser zum Blut. Und hier ist es im Neuen Testament, wo Jesus dann seinen Dienst beginnt, macht er Wasser zu Wein. Er ist Lebens, da wo Leben genommen wird, hier wird Leben gegeben. Und Jesus sagt, ich bin es, der das Leben gibt. Dann lesen wir weiter, er ist die Tempelreinigung, schafft das Opfersystem und sagt, ich bin der, das Opfer, das für die Sünde der Welt geschlagen wird. Das bin ich. Das macht Jesus auch dann. Und er sagt, meine Werke, schaut doch an, was ich tue. Wenn er schon das nicht glaubt, was ich sage, dann schaut doch, was ich mache. Oder die Heilung des königlichen Beamten. Ein Wort auf Distanz. Da ist ein königlicher Beamte, möchte mit seiner Pracht und mit seiner Macht ihn begeistern. Aber Jesus sagt, fahr nach Hause, dein Sohn lebt. Und in dem Augenblick, wo dieser Mensch sich auf diesen Glauben einlässt, wird der Sohn gesund. Er sagt, sagt das, seht doch mal, mein Wort hat Gewicht über Distanz hinaus, kann ich Leben erhalten und Leben geben. Und dann sehen wir das Letzte, und das ist das, was eigentlich das Problem hier ausgelöst hat, das ist die Heilung des Königlichen, der Heilung eines Kranken am Teich Bethesda im Hause Barmherzigkeit. Da macht Jesus einen Menschen gesund, der gar keine Hoffnung auf Gesundheit hatte. Und sagt, wenn er das schon nicht glaubt, was ich sage, dann glaubt doch meinen Werken. Und das sind Werke, die bezeugen, dass ich Gott bin. Ich habe das Wort, das lebendig macht, und ich habe das Wort, das Leben schenkt. Und dann sagt Jesus im Kapitel, in Vers 37, und da merken wir, wie die Zeugen eins nach dem anderen auftreten. Vers 31, 35 ist Johannes der Täufer, Vers 36 sind die Werke, und im Vers 37 ist das der Vater. Und der Vater bekennt sich zu dem Herrn, zu unserem Herrn, zu Jesus, und sagt, das ist mein Sohn. Und Jesus sagt das eindeutig in Vers 37. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Und das lesen wir sehr eindeutig im Matthäus-Evangelium. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Himmel selbst öffnet sich. Der Himmel selbst gibt Zeugnis von dem Herrn und sagt, das ist mein Sohn. Und ich staune immer wieder, dass wir Menschen unseren Herrn so weit bringen müssen, dass er sich auf diese Art und Weise rechtfertigen müsste. Aber das macht er nicht, weil er es nötig hat, sich rechtfertigen zu lassen, sondern weil wir dadurch selig werden sollen. Er zeigt seine Größe und seine Erhabenheit deswegen, damit wir selig werden, wenn wir uns auf ihn einlassen. Er hat es nicht nötig, sich beweisen zu müssen, dass er Gott ist. Er ist Gott. Und an diesem Wesen, an diesem Umstand wird sich nichts mehr ändern. Überhaupt nicht, niemals nicht. Ja? Aber wir haben es nötig, dass wir selig werden. Und das ist das Problem. Das Gericht, in dem er sitzt, läuft eigentlich über die, die ihn anklagen, nicht über ihn. Und mit diesem Satz müssen wir die Wende sehen, die Jesus hier einleuchtet. Ihr zieht mich ins Gericht, dabei steht ihr selber im Gericht, liebe Freunde. Und das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Aber wenn ihr wissen wollt, warum ich Gott bin, dann erzähle ich euch das. Und das ist deswegen, weil Johannes das sagt, weil meine Werke es sagen und weil mein Vater es sagt. Mein Vater, in dem seinem Namen ich gekommen bin, bezeugt von mir, dass er in mir sein Wohlgefallen hat. Und ich glaube, das ist ein starkes Zeugnis. Der Himmel applaudiert. Mehr kann man eigentlich gar nicht bieten, aber das ist nicht alles. Das waren ja Schriftgelehrten. Und die Schriftgelehrten müssten ja auch lesen. Ja? Und er sagt ihnen auch Folgendes, in Versen 39 und 40 geht er darauf ein und sagt dann, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben. Also das sind Menschen, die sind Schriftkenner. Die beschäftigen sich mit der Schrift, die werden bezahlt dafür, dass sie lesen. Ja? Dafür werden sie bezahlt. Ich weiß nicht, wofür sie bezahlt werden, aber das waren Menschen, die sich Tag ein, Tag aus mit dem Lesen der Schriften auseinandergesetzt haben. So, und er sagt, ihr sucht in der Schrift, weil ihr darin das ewige Leben haben wollt. Aber das ewige Leben ist nicht in der Schrift, sondern ist an mir in der Schrift gebunden und dies zu erreichen durch den Glauben. Das hat er auch vorher ganz eindeutig gesagt. Im gleichen Kapitel, Vers 24, lesen wir das. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und das ist das Ausschlaggebende, was wir als Menschen mitnehmen müssen. Dass der Gerichtssaal, in dem wir eigentlich sitzen, nur durch eine Tür zu verlassen geht. Und das ist Jesus Christus. Und er sagt nämlich, ihr sucht in der Schrift das ewige Leben, aber die Schrift, die ganze Schrift, die zeugt von mir. Und das haben sie nicht verstanden. Die ganze Schrift, die zeugt von mir. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Und so merken wir, wo beginnt das Leben, liebe Freunde? Das Leben beginnt mit dem ersten Gang zu Jesus. Man findet das nirgendwo anders. Wenn du das Leben haben willst, wenn sie das Leben haben wollen, müssen sie zu Jesus kommen. Sie müssen zu Jesus kommen, das sagt unser Herr. Das Leben ist nicht in einer Gemeinde, in einer Kirche, in einem Verein oder sonst wo zu finden. Das Leben ist einzig und allein bei Jesus zu finden. Und der Jesus sagt doch hier, ihr wollt das Leben nicht haben, weil ihr nicht zu mir kommen wollt. Und es gibt kein Leben, keine Zukunft, keine Ewigkeit ohne Christus. Und das ist das Entscheidende. Und das kann keiner für sie abnehmen. Keiner kann diesen Schritt machen. Ihr Wille, ihr Verstand, ihr Wesen, ihr Dasein muss diesen Entscheidung treffen und sagen, ich komme zu Jesus. Ich möchte leben. Ich möchte leben im Überfluss. Im Kapitel 10 wird er sagen, ich bin der gute Hirte und ich leiste mein Leben für die Schafe, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss haben. Aber jetzt muss er erstmal aus dem Gerichtssaal raus und muss ihnen sagen, warum er das macht. Und das ist das Entscheidende, liebe Geschwister, liebe Freunde. Er ist das Brot, nicht B, sondern P. Brot-Evangelium, das erste Evangelium überhaupt. Wir lesen zum Beispiel in 1. Mose 3, 1. Mose 3, Vers 15, lesen wir, dass wir dort dass er sagt, es gibt als Brot-Evangelium, als Sünde statt, oder Sünde eingetreten ist in die Menschheitsgeschichte. Da lesen wir in Kapitel 3, Vers 15, das Brot-Evangelium, wo wir lesen, es wird einer kommen, der der Schlange in den Kopf zertreten wird. Das ist die erste Hoffnung überhaupt. Und Jesus sagt, ihr macht die Schrift auf und sucht nach dem Leben. Und diese Schrift, die ihr sucht, die zeugt von mir. Und ich dachte mir, Mensch, wie sieht das denn aus? Wo hat das Jesus gemacht? Und als ich da so bei mir dachte, erinnerte ich mich in meiner Vorbereitung an die Emmaus-Jünger. Kennt ihr die Emmaus-Jünger? Das waren die Jungs, die unterwegs waren und die dachten, jetzt hängt Jesus am Kreuz. Und wir dachten, das ist der große Mann, das ist der Prophet, an dem die Hoffnung gebunden ist. Und diese Emmaus-Jünger pilgerten dann und die waren total traurig. Und Jesus begegnete sie unterwegs und ich möchte Ihnen mal vorlesen, die Stelle in Lukas 24, ab Kapitel 25 bis 27, ab Kapitel 24, ab Vers 25 bis 27 lesen wir Folgendes. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren zuträgen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und jetzt kommt's. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also in die Bibelschule, da möchte ich mal rein. Also diesen Spaziergang hätte ich gerne mitgemacht. Ja? Also diesen Gang würde ich gerne gehen. Also ich würde gerne mal sehen, wie Jesus die Schrift auslegt und sagt, guck mal, und da bin ich, und da bin ich, und da bin ich, und da bin ich. Und dieser Prophet spricht von mir, und dieser Prophet spricht von mir, und da bin ich. Das würde ich gerne hören. Und diese Menschen, die hier gerade ihn, von dem die ganze Schrift spricht, anklagen, sagt er, ich bin es doch, von dem er die ganze Zeit liest. Und das haben sie nicht verstanden. Und warum haben sie es nicht verstanden? Da sagt Jesus auch, weil sie nicht zu ihm kommen wollen. Und wisst ihr, was das Traurige, Geschwister, ist? Das Heil und der Rettung ist gar nicht am Verstand gebunden. Heil und Rettung ist gar nicht am Verstand gebunden. Das ist an ihren Willen gebunden. Es ist gar nicht so, dass wir das nicht verstehen können. Kinder können gerettet werden. Menschen, die vielleicht gar keinen akademischen Abschluss haben. Menschen, die wie unsere Eltern, die in der Verfolgung oder in der Diaspora gar nicht die Möglichkeit hatten, die Schule zu besuchen und gerade mal gelernt haben, zu lesen und zu schreiben. Diese Menschen können alle das begreifen. Weil die Rettung von Sünde und Tod, die Rettung, die ewige Verdammnis, die Rettung davon ist nicht an Verstand gebunden, sondern einzig und allein an meinen Willen. Ich muss sagen, ich will gerettet werden. Damit steht und fällt alles. Und wenn ich sage, Herr, ich will zu dir kommen, ich will befreit werden, ich glaube dein Wort, ich glaube, dass du der Wahrhaftige bist, ich glaube, dass du das Leben schenkst, da beginnt die Errettung. Und da sagte ihn Jesus hier eindeutig in den Versen, in denen wir gerade gelesen haben, ihr kommt nicht zu mir, weil ihr es nicht wollt. Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, eines Tages werden wir Heute sagen wir, mein Wille geschehen, und eines Tages wird der Herr sagen, dein Wille geschehe. Und dass dieser Wille wird auch geschehen, weil wir unser Wissen und unser Wollen an diesen Willen gebunden haben. Und dann kommt ein etwas längerer Text, Geschwister, und da gibt Jesus ein Zeugnis aus. Also momentan wollten sie ihn ins Gericht ziehen, aber jetzt sagt Jesus ihnen, Freunde, ich kenne euch. Ich weiß ganz genau, wie ihr seid. Also man kann sich vor Jesus nicht verstecken. Es ist unmöglich. Ich kann ihm nichts vormachen. Ich kann ja sonst vielen was vormachen. Ich kann meiner Familie was vormachen. Ich kann meinen Freunden, meine Gemeinde was vormachen, meinen Kollegen. Ich kann vielen Menschen was vormachen. Aber Gott, Jesus kann man nicht vormachen. Das ist unmöglich. Weil wir sind offenbar. Und Jesus sagt, mir könnt ihr nichts vormachen. Ich kenne euch. Und jetzt bin ich mal an der Reihe, ein Zeugnis auszustellen. Es kommt ab Vers 41 ein Zeugnis über die Menschen, die ihn verklagen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Oh, das kann man, seht ihr, man kann also ganze Zeit Bibel lesen oder Altes Testament lesen und von Gottes Liebe überhaupt nicht angerührt sein. Ja, das kann man. Man kann ganze Zeit sich Gottes Schriften anhören und reinlesen und so, aber man kann davon überhaupt nicht berührt sein. Man kann, baut so eine Blockade auf und dann ist man überhaupt nicht mehr zugänglich. Das ist möglich scheinbar. Und Jesus stellt diese Zeugnis aus und sagt, Freunde, ihr habt das Wissen, aber keine Liebe Gottes in euch. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den wird er annehmen. Und gleich kommt auch die Begründung, warum er das so sagt. Weil, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annimmt und die Ehre von dem alleinigen Gott sucht ihr nicht? In diesem Text gibt es eine ganz gute, grundlegende Wahrheit, an der wir festhalten müssen und lernen müssen. Wenn Sie, lieber Freund, eine Ehre vor den Menschen suchen, dann sind Sie nicht in der Lage zu glauben. Traurig, nicht wahr? Wenn wir unser Leben danach auszurichten, dass ich bloß in den Augen der Menschen gut stehe, wenn das mein Ein und Alles ist, und da sagt Jesus hier, wie könnt ihr glauben, wie geht denn das? Die ihr Ehre voneinander annimmt, ja, und die Ehre, die von einem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Und das ist das, was unser, den Keim des Glaubens zerstört. Ich suche Ehre vor den Menschen, aber keine Ehre Gottes. Und das ist der Wendepunkt, der, mit dem eigentlich alles steht und fällt. Wie könnt ihr glauben? Wir können nicht glauben, solange wir Menschen gefallen wollen. Das geht nicht. Der Glaube ist kein Automatismus, sondern der Glaube ist eine Entscheidung, indem ich sage, ich möchte Gott gefallen. Und das ist eine wahre Herausforderung. Was sagen die denn über mich? Was sagt meine Frau über mich? Was sagt meine Kollegin über mich? Ja, wie stehe ich denn dann da, wenn ich jetzt mich oute? Ja, was für einen Sturm erlebe ich, wenn ich jetzt das behaupte? Und das ist unsere Schwäche, Geschwister und Freunde, dass wir oft so stark menschengebunden sind und nicht Gott gebunden sind. Das ist auch die Schwäche, warum diese Religion so aufblühte. Die sagen, diesen Menschen, der da lag, 38 Jahre, den haben sie gar nicht gesehen. Aber die haben erst gesehen, wo er im Sabbat bei bester Gesundheit, aber wie ein Penner auftrat. Dann plötzlich sahen sie ihn. Und ich glaube, das ist echt ein Problem, das wir heute haben. 2000 Jahre später. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Also denkt nicht, ihr verklagt mich. Ich werde euch nicht verklagen, sagt Jesus. Sondern der Mose, auf den ihr glaubtet, der Mose, mit dem ihr euch so gut auseinandersetzt, auf den ihr auch hofft. Ja, also die hatten schon eine Erwartung. Hoffen heißt erwarten. Dieser Mose, der verklagt euch. Ja, warum verklagt der Mose denn die? Ja, ganz einfach, weil dieser Mose sagte eines Tages, im 5. Mose 18, Vers 15, ein Propheten wie mich wird der Herr dein Gott erwecken aus dir. Also aus dir, aus dem Volk Israel und aus deinen Brüdern. Und dem sollt ihr gehorchen. Dem sollt ihr gehorchen. Und nun ist der Prophet da. Ja, die Prophezeiung ist erfüllt worden. Deswegen sagt auch Jesus, ihr sucht in der Schrift und wollt dort ein ewiges Leben finden. Aber die Schrift zeugt von mir, die sagt, ich bin es. Ja? An einer anderen Stelle in 1. Mose 49, Vers 10, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held kommt und ihm werden die Völker anhangen. Somit merken wir, Geschwister, Unser Jesus ist der zentrale Punkt der Menschheitsgeschichte. Es gibt keinen anderen und es wird auch keinen mehr geben. Und wir entscheiden daran, ob wir es wollen oder nicht. Und dann kommt ein weiterer Moment in Vers 47, der ist sehr ausgebend für das Gesamtverständnis, unser Glaubensgesamtverständnis. Wenn ihr aber meine Schrift nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Und damit stellt Jesus die Einheit zwischen Altes Testament und Neues Testament zusammen. Wenn in Schriften im Alten Testament, zu dem Augenblick, wo er da sprach, gab es ja das Neue Testament noch gar nicht, das wurde erst später durch den Heiligen Geist bewegt und aufgeschrieben. Aber als diese Worte in der Realität geschahen, als sie gesprochen wurden, gab es dann nur das Alte Testament. Und Jesus sagt hier Folgendes: Wenn ihr diesen Schrift nicht glaubt, und somit sind die vollkommen Gottes Wort, wie wollt ihr meinen Worten glauben? Ja, wie soll das funktionieren? Wenn wir den Schriften nicht glauben, die von A bis Z über Jesus bezeugen, wie wollen wir dann Jesus glauben, wenn er was sagt? Somit merken wir müssen der Heiligen Schrift anvertrauen. Und die Bibel sagt uns auch, dass das Alte Testament geschehen ist, damit wir daraus lernen für unser Leben. Unser Herr hat es gar nicht nötig gehabt, sich in diesem Gerichtssaal zu verantworten. Aber er hat es getan, damit wir selig werden. Diese Rede steht nicht da, damit er glaubwürdig erscheint, sondern die Rede steht da, damit wir eines Tages in dem Gericht vor ihm glaubwürdig erscheinen. Diese Rede ist deswegen da, damit wir selig werden, damit wir unseren Glauben hineintun und sagen, ich glaube diesen Zeugen. Ich glaube den ganzen Propheten. Ja, und da beginnt übrigens auch Jesus selber in seiner Argumentation, beim Alten Testament, beim Propheten. Ich glaube nämlich den Worten, die Werken, die Jesus tut. Ich glaube den Worten, die er spricht. Ich glaube die ganze Schrift. Ich glaube den Vater. Ich vertraue und ich lasse mich darauf ein. Und so möchte ich Sie einladen, heute darüber Gedanken zu machen. Dieser Herr steht eigentlich im Gerichtssaal in dieser Geschichte und muss sich verantworten. Aber bei seiner Verantwortung denkt er an Sie und an mich und sagt das, damit wir selig werden. Seine Worte sind darauf gerichtet, damit wir das Leben bekommen. Und es gibt kein Leben ohne ihn. Das gibt es nicht. Also möchte ich Sie einladen, ganz ernsthaft im Gebet zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr, ich habe es begriffen und ich will das Leben in dir. Und das ist Ihre Entscheidung, wie Sie es entscheiden. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir sagen, ich möchte dir begegnen. Ich möchte Leben haben. Ich möchte mich auf dich einlassen. Diese Menschen, die haben es nicht geschafft. Die haben es nicht geschafft. Die wollten es nicht. Und ihre Entscheidung heute Morgen liegt nicht am Können, einzig und allein an ihrem Willen. Und so wünsche ich Ihnen, dass eines Tages im Gericht, dass Gott sagt, dein Wille geschehe. Und der Wille, der dort geschieht, der dürfen Sie jetzt entscheiden. Amen.